Nun ist es also soweit. Die Ampel bricht auseinander. Bundeskanzler Olaf Scholz entlässt Bundesfinanzminister Christian Lindner. Das heißt, alle anderen FDP-Minister werfen auch hin und die Scheidung ist vollbracht. Wie es dazu kommen konnte und wie es weitergeht, schauen wir uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und es gibt mal wieder ein Ad-Hoc-Video zu einer krassen Eilmeldung, die gestern Abend reingeflattert ist, als wäre der Tag nicht gestern schon verrückt genug gewesen. Donald Trump gewinnt, in Sachsen scheitern die Sondierungen zwischen CDU, SPD und BSW, Bitcoin auf Allzeit hoch und dann abends noch das. 21.15 Uhr, Olaf Scholz gibt ein Pressestatement und erklärt, Christian Lindner als Finanzminister zu entlassen. Danach geben auch Habeck, Baerbock und Christian Lindner Statements ab und ich sag mal so, Olaf Scholz ist wahrscheinlich die Rede seines Lebens gelungen. Der hat richtig geschossen, der hat richtig abgeliefert. Der klang plötzlich wie ein stabiler Sozialdemokrat und nicht wie der langweilige Scholzomat, wie er sonst immer klingt. Christian Lindner war sichtlich verwirrt und überrascht, warum klären wir gleich noch. Und Robert Habeck so ein bisschen betroffen und traurig. Robert Habeck ist noch ein freudscher Versprecher unterlaufen, dem er sinngemäß gesagt hat, dass Klimaschutz, Wohlstand und Sicherheit gefährde. Er wollte natürlich das Gegenteil sagen. Aber ja, so in dieser Gemengelage muss man sagen, Olaf Scholz hat da am besten abgeliefert. Und warum? Weil er die Flucht nach vorne angetreten hat. Ja, Robert Habeck hatte ja ein Papier veröffentlicht vor 2 Wochen, wo er die Wirtschaftswende fordert. Dann ist Christian Lindner mit seinem Papier nachgeschossen. Und gestern war der Tag der Tage der Ampel. Erst hat man sich im Kabinett getroffen. Kabinett sind dann nur die Bundesminister, um die ganzen Blockaden, die es noch in der Ampelregierung selber gibt, an Gesetzesentwürfen mal aufzulösen. Zum Beispiel hat ja die FDP das Tariftreuegesetz blockiert, das Rentenpaket blockiert. Gleichzeitig haben die Grünen den Abbau der kalten Progression blockiert. Andersrum die FDP wieder die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen und die Mietpreisbremse war ungeklärt. All das wollte man mal klären, um zu wissen, was kriegt man jetzt eigentlich noch wirklich durch den Bundestag und kann also damit auch für den Bundeshaushalt rechnen. Und dann abends ab 18 Uhr war Koalitionsausschuss. Koalitionsausschuss sind nicht nur die Minister, sondern Koalitionsausschuss sind vor allem dann auch die Parteispitzen dazu. Lars Klingbeil, SPD-Chef beispielsweise, hat da dann teilgenommen. Und in diesem Koalitionsausschuss ist dann endgültig der Bruch entstanden. Und zwar in dem Moment, nachdem man sich nicht einigen konnte darauf, jetzt im Haushalt, mit dem Haushalt, wie er ist, irgendetwas von Christian Lindner umzusetzen, von dem, was Christian Lindner da gefordert hat, hat Christian Lindner gesagt, naja, er würde vorschlagen, einen geordneten Weg zu Neuwahlen. Olaf Scholz hat zwar gesagt, ja, und damit ist er ein bisschen auf Robert Habeck zugegangen, wir können schon zum Beispiel diese Investitionsprämie machen für Unternehmen, das ist dann quasi wie eine Steuersenkung für Unternehmen. Christian Lindner wollte den Steuersatz senken, Habeck und Scholz die Steuerlast für die Unternehmen senken, die investieren. So, kann man schon als Kompromiss verkaufen, so groß ist die Differenz nicht. Aber Olaf Scholz wollte eben auch als Reaktion auf den Sieg von Donald Trump symbolisch mehr Geld an die Ukraine geben und dafür die Notlage im Sinne der Schuldenbremse erklären. Das wollte Christian Lindner nicht und hat einen geordneten Weg zu Neuwahlen vorgeschlagen. Also man bringt irgendwie den Haushalt, wie er jetzt ist, noch über die Bühne, hangelt sich bis ins Frühjahr und macht dann Neuwahlen. Aber Scholz und Habeck wollten sich dazu dann erstmal Bedenkzeit ausbitten und haben, während sie beraten haben, plötzlich eine Bildmeldung gesehen, nämlich, dass Christian Lindner Neuwahlen vorschlägt. Ergo, irgendjemand aus der FDP, vielleicht auch Krischi selber, hat es an die Bild geleakt. Das wiederum hat Olaf Scholz zum Kochen gebracht. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht, woraufhin Olaf Scholz dann endgültig entschieden hat, alles klar, ich ziehe meine Flucht nach vorne durch, ich schalte in den Angriffsmodus, anders komme ich da nicht raus und werte das als letzten Vertrauensbruch, entlasse Lindner, gehe nicht den geordneten Weg zu Neuwahlen, sondern den ungeordneten. Und so kam es dann auch, dass Olaf Scholz eine offensichtlich sehr gut vorbereitete Rede mit der Flucht nach vorne, Angriff auf Christian Lindner, ja, er hat sich nicht staatsmännisch verhalten, ich kann ihm nicht mehr vertrauen, ich muss Schaden vom Volk abwenden, etc. ihn da so vor den Laster wirft. Man hat bei der Rede gemerkt, also was die 3 Jahre eigentlich in Olaf Scholz ausgelöst haben müssen, ja. 3 Jahre immer wieder von Lindner gebremst zu werden, hat er selber auch gesagt, ja, dass Lindner immer wieder blockiert hat, immer wieder eigentlich schon gefundene Kompromisse aufgekündigt hat, wie jetzt beispielsweise auch zu dem neuen Haushalt. Das war schon sehr bemerkenswert. Christian Lindner wiederum hat bemängelt, dass ja die Grünen und die SPD keinerlei Grundlage, Verhandlungsgrundlage in seinem Papier gesehen haben. Ja, das war mir ehrlicherweise schon vorher klar, ich habe es auch gesagt. Da ist nichts an Hand ausstrecken, ja, wie zum Beispiel im Papier von Robert Habeck, sondern es ist einfach nur alles über den roten Linien von SPD und Grüne. Das war völlig klar und es war Lindner auch so bewusst und von ihm gewollt. Im Geld für die Welt Newsletter, hier Lindner-Papier, mehr Provokation geht nicht, habe ich das erklärt, warum es über die roten Linien von SPD und Grünen geht, hier rote Linien weit überschritten. Und was die Unterschiede zwischen dem Papier von Habeck und Lindner sind: Habeck will aus der Ampel nochmal alles rausholen, Lindner will sie beenden. Tja, so ist es dann jetzt also auch gekommen. Wir hören mal rein, was Olaf Scholz selbst zum Lindner-Papier noch zu sagen hatte.
Bundesminister Lindner hat ultimativ und öffentlich eine grundlegend andere Politik gefordert. Milliardenschwere Steuersenkung für wenige Spitzenverdiener und zugleich Rentenkürzung für alle Rentnerinnen und Rentner. Das ist nicht anständig, das ist nicht gerecht. Steuergeschenke mit der Gießkanne und zur Gegenfinanzierung ein Griff in die Tasche unserer Städte und Gemeinden. Ein Ausstieg aus Investitionen in die klimafreundliche Modernisierung unseres Landes, auch das will Christian Lindner. Das schürt Unsicherheit in unserer Wirtschaft. Und es verspielt unsere Chance, bei den Technologien der Zukunft vorne dabei zu sein. Die USA, China und andere schlafen nicht. Verklausuliert spricht Christian Lindner von der Hebung von Effizienzreserven in unseren Sozialversicherungssystemen. Dahinter aber verbergen sich harte Einschnitte bei Gesundheit und Pflege und weniger Sicherheit, wenn jemand in Not gerät. Das ist respektlos gegenüber allen, die sich diese Sicherheiten hart erarbeitet haben, gegenüber allen, die Steuern und Sozialabgaben zahlen.
Gar nicht wiederzuerkennen, dieser Olaf Scholz, ne? Was hat er selbst noch diese verklausulierten Sachen immer selbst wiedergegeben, ja? Und wirft es jetzt Lindner endlich mal öffentlich vor. Ja, ich will nur mal sagen, aber sein eigener Minister, sein Arbeitsminister Hubertus Heil saß selbst bei Maischberger, wir haben es ja auf dem Kanal kommentiert, und hat davon gefaselt, Effizienzreserven zu heben, ja? Indem beispielsweise Arbeitslose 2 Monate komplett das Bürgergeld gestrichen bekommen, ja, also sprachlich haben die sich bei den Gräueltaten, die die für Geflüchtete und Arbeitslose vorhatten, und Fakt ist ja, auch für Geflüchtete sinken jetzt zum Beispiel die Asylbewerberleistungen, ja, um 19 Euro der Regelsatz, Fakt ist auch, beim Bürgergeld ging es zurück zu Hartz IV, das hat Olaf Scholz auch alles mitgemacht, ne, trotzdem, hier schießt er mal vernünftig gegen Christian Lindner.
Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit für Deutschland ist: Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Sicherheitslage auf Jahre hinaus tiefgreifend verändert. Wir müssen erheblich mehr in unsere Verteidigung und in die Bundeswehr investieren, übrigens gerade jetzt nach dem Wahlausgang in den USA. 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben bei uns vor dem russischen Bombenterror Schutz gefunden. Das bleibt richtig. Mit bald 30 Milliarden Euro unterstützen wir die Ukraine in ihrem Abwehrkampf. Auch das tun wir deshalb, weil es unseren eigenen Sicherheitsinteressen dient. Ein russischer Sieg käme uns vielfach teurer zu stehen. Die Unterstützung der Ukraine ist und bleibt wichtig. Und ich sage auch ganz klar, ich bin nicht bereit, unsere Unterstützung für die Ukraine und Investitionen in unsere Verteidigung zu Lasten des sozialen Zusammenhalts zu finanzieren, zu Lasten von Rente, Gesundheit oder Pflege. Beides muss sein, Sicherheit und Zusammenhalt. Deshalb werde ich die Bürgerinnen und Bürger auch nicht vor die Wahl stellen, entweder wir investieren genug in unsere Sicherheit oder wir investieren in gute Arbeitsplätze, in eine moderne Wirtschaft und eine funktionierende Infrastruktur. Dieses Entweder-Oder ist Gift. Entweder Sicherheit oder Zusammenhalt, entweder die Ukraine unterstützen oder in Deutschlands Zukunft investieren. Diesen Gegensatz aufzumachen, ist falsch und gefährlich. Das ist Wasser auf die Mühlen der Feinde unserer Demokratie.
Ergo der AfD.
Vor allem aber ist dieses Entweder-Oder auch vollkommen unnötig. Denn Deutschland ist ein starkes Land. Unter allen großen wirtschaftsstarken Demokratien haben wir mit weitem Abstand die geringste Verschuldung. Es gibt Lösungen, wie wir unser Gemeinwesen und seine Aufgaben solide finanzieren können. Es gibt Lösungen für einen Haushalt, der innere, äußere und soziale Sicherheit gleichzeitig stärkt. Eine solche Lösung habe ich vorgeschlagen. Das Grundgesetz sieht in Artikel 115 ausdrücklich vor, in einer außergewöhnlichen Notsituation einen Überschreitungsbeschluss zu fassen, so wie das die Koalition Ende vergangenen Jahres übrigens genau für diesen Fall vereinbart hatte. Der russische Angriffskrieg, der nun schon im dritten Jahr tobt, sowie alle seine Folgen sind eine solche Notsituation. Wenn eine Notsituation vorliegt, dann aber hat die Bundesregierung nicht nur das Recht zu handeln. Dann ist Handeln Pflicht.
Ja, da hat er mal recht, aber es ist ja lange, lange, lange überfällig, ja. Seit mehr als einem Jahr erkläre ich hier, dass natürlich der Ukraine-Krieg eine Notlage ist, dass natürlich man deshalb die Schuldenbremse aussetzen könnte für Ukraine-kriegsbedingte Ausgaben. 30 Milliarden hat Olaf Scholz eben als Hausnummer genannt. Die hätte man dann im Haushalt für anderes frei. Hätten sie das gemacht, hätten sie diese Story von Anfang an einfach weitergefahren. Es ist Krieg in Europa, das ist Notlage, also müssen wir die Schuldenbremse dafür aussetzen. Dann wäre die Ampel wahrscheinlich nicht gescheitert. Dann hätte es viel mehr Spielraum für Verhandlungen geben. Es ist einfach, also mal auch Realität anerkennen. Olaf Scholz sagt es ja jetzt selber. Hinter den Kulissen hört man, Olaf Scholz hat das schon ein paar Mal vorgeschlagen. Zum Beispiel auch bevor Kürzungen beim Agrardiesel vorgenommen wurden, die dann die Bauern auf die Palme gebracht haben. Oder im letzten Sommer. Nie konnte er sich durchsetzen. So hört man. Aber ja, es ist dringend, dringend, dringend überfällig. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie geht's denn weiter? Also, wird er das mit einem Friedrich Merz denn durchgesetzt bekommen? Ne? Denn es braucht eine Kanzlermehrheit dafür. Also eine einfache Mehrheit, um das festzustellen. Und Friedrich Merz wird womöglich dem mit der CDU ja nicht zustimmen. Mehr Geld für die Ukraine, ja, aber Schuldenbremse aussetzen, das wäre jetzt, kurz bevor Merz immer wieder gesagt hat, es sei für die Schuldenbremse und die Ampel könne nicht mit Geld umgehen, ja irgendwie auch ein Eingeständnis. Olaf Scholz hat zwar angekündigt, dass er jetzt mit Merz, mit dem Oppositionsführer verhandeln will, nur ist das wirklich möglich für Friedrich Merz, wo doch jetzt klar ist, in einem halben Jahr wird neu gewählt. Der Wahlkampf beginnt jetzt, ja. Olaf Scholz hat hier gerade den Wahlkampf eröffnet. Ich bin da ehrlicherweise skeptisch. Hm? Generell, wie soll es weitergehen? Zumindest wünscht sich das Olaf Scholz. Bis Jahresende, bis zur letzten Sitzungswoche des Bundestages, sollen auch alles an Gesetzen, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, durchgebracht werden. Und zwar mit einer formellen Minderheitsregierung, also Rot und Grün. Grüne und SPD, die führen die Ministerien und die FDP kann dann natürlich ganz normal im Bundestag weiter dazu abstimmen. Zum Beispiel können sie dann den Abbau der kalten Progression, können SPD und Grüne zur Wahl stellen und die FDP dem dann zustimmen. Dann wird es trotzdem Gesetzeslage. Dass alle Gesetze so noch durchkommen, glaube ich nicht. Also das Tariftreuegesetz kann man sich jetzt von der Backe schmieren. Die Mietpreisbremsenverlängerung kann man sich von der Backe schmieren, was bitter ist, weil die läuft 25 aus und jetzt ist da erstmal wieder große Unsicherheit drin. Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen, da wird sicherlich die FDP auch nicht zustimmen und die CDU auch nicht, also es wird nicht mehr alles durchkommen. Überlegenswert wäre jetzt für die Grünen zum Beispiel, wollen wir dann der FDP eigentlich noch den Abbau der kalten Progression geben? Also das Projekt, mit dem Lindner sich permanent rühmt und was zum größten Teil, auch das hatte ich im Newsletter erklärt, in die Taschen der Gutverdiener geht, naja, kann man sich überlegen. Andererseits muss man sich sonst den Vorwurf gefallen lassen, dass man selbst die würde Christian Lindner dann natürlich so formulieren, versteckte, mit der Inflation bedingte Steuererhöhungen durchgesetzt hat. Das wäre was, was unpopulär ist. Ich habe das hier mal durchgerechnet übrigens. 515 Euro für Gutverdiener, 115 Euro für Normalos. Neue Zahlen belegen, die Steuerpläne der Ampel nützen vor allem Gutverdienern. Und es gäbe bessere Alternativen. Kann ich gerne auch nochmal dann verlinken. Ja, jedenfalls, das ist der Plan bis Jahresende. Dann will Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen. Wohl wissend, dass er dann, ne, kann man ja absehen, dass er die dann nicht gewinnt, sondern verliert. Dann den Bundespräsidenten entsprechend darum bittet, fristgerecht Neuwahlen anzuberaumen. Und dann wird, naja, bis spätestens Ende März, wurde gesagt, neu gewählt. Möglich sind, glaube ich, Termine 9. März und 16. März. In der Zwischenzeit passiert dann womöglich ja nichts mehr, ja, nur noch Wahlkampf. Das ist natürlich in einer Zeit, in der Donald Trump gerade sein Amt übernimmt. Ja, ich glaube, Anfang Januar ist die offizielle Vereidigung. Sehr, sehr bitter. Ja, wir haben jetzt gerade sowieso so eine Situation. Donald Trump übernimmt in den USA. Die EU-Kommission ist immer noch nicht richtig handlungsfähig. Und die deutsche Regierung jetzt auch nicht mehr. Ja, also irgendwie worst case, Lage der Nation, echt beschissen. Und eine Frage, die sich strategisch natürlich noch stellt, ist, hat Christian Lindner sich eigentlich damit jetzt verpokert? Weil entlassen zu werden, jetzt so angeschossen zu werden, wirkt natürlich nicht wie eine starke, selbstkalkulierte Position. Auch seine Rede war ja echt schlecht. Ob er das so gut verkauft bekommt, man weiß es nicht. Erst recht, wenn beispielsweise jetzt die kalte Progression nicht kommt. Ja, da könnten ihn natürlich auch das eigene Klientel vorwerfen. Jetzt hast du diese wichtige Steuersenkung für uns verprellt. Wobei ich glaube, dass SPD und Grüne das noch durchsetzen, weil sie sich da staatsmännisch verhalten wollen. Aber dass so eine kluge Idee war, ich weiß es nicht. Ob die FDP das nächste Mal noch über 5% kommt, schwierig. Ja, es gibt natürlich lauter Witze jetzt über Christian Lindner, als sei er der Deutschlands frechste Arbeitsloser und so. Sehr lustig. Auch war das natürlich eine gute Meldung, dass Lindner als Finanzminister entlassen ist, ja, 3 Jahre überfällig. Kann man sich drüber freuen, nur was die Freude trübt, andererseits, ja, wissen wir ja auch, wenn wir auf die Umfragewerte gucken, AfD stark, CDU stark, dann wird es in der nächsten Bundesregierung nicht fortschrittlicher, ja, da wird es nicht besser, sondern eher schlechter. Womöglich könnte man sich irgendwann einen Finanzminister Lindner zurückwünschen. Man weiß es nicht, ja. Schlimmer geht bekanntlich immer, ja. Ich verstehe Christian Lindners Position aber nicht, diese Notlage pauschal abzulehnen, denn, also, das wäre schon erklärbar gewesen. Jetzt vielleicht nicht mehr, wo er sich so oft dagegen gewendet hat. Ich habe das übrigens ganz oft gefordert. Ich habe es nochmal hier gegoogelt. Also, ich habe im Juni für die Berliner Zeitung geschrieben, Haushaltskrise, die Ampel muss die Notlage erklären oder Neuwahlen anberäumen. Dann haben wir hier Ukraine-Hilfen bald nach Kassenlage, 5 Vorschläge für den Haushaltsstreit, Notlage wegen Ukraine-Krieg erklären. Also ich hatte das schon ganz oft an diversen Beispielen mal durchexerziert und vorgeschlagen. Oder hier sogar im Video Ende 23, neue Notlage Lindner gegen 2 ZDF-Moderatoren. Denn es war einfach der No-Brainer, das zu machen und sich da mal Platz zu verschaffen. Annalena Baerbock hat es ja selbst gesagt, wenn ein Krieg in Europa keine Notlage ist, was dann? Und das wäre der Spirit gewesen. Ja. So ist es also. Mensch, was ein Schock. Das erstmal alles so weit, was man jetzt wissen muss. Durchwursteln bis Ende des Jahres, paar Gesetze durchbringen, dann also Endphase, Wahlkampf, Neuwahlen im März, dann fliegt die FDP vielleicht raus, ja, mal schauen. Friedrich Merz wird mit großer Sicherheit Bundeskanzler und die SPD versucht jetzt ihre sozialdemokratischen Wurzeln zurückzugewinnen. Ja, interessant fand ich noch ein Statement von Karl Lauterbach, der gesagt hat, es war eine One-Man-Entscheidung. Also alle im Koalitionsausschuss waren sich eigentlich einig, man will eine Lösung finden. Aber dann, als Lindner oder ein FDPler das durchgestochen hat zur Bild, dass Lindner Neuwahlen gefordert hat, da ist scheinbar Olaf Scholz die Wutschnur geplatzt und er hat die Flucht nach vorne gewählt und den Schlussstrich gezogen. Nun ja, irgendwie auch verständlich. Man hat auch die Rede von Olaf Scholz, ich kann ihn nur empfehlen, ganz sonst echt gefühlt, ja, weil es war so echt so nach 3 Jahren, also alle haben Die Faxen dicke. Nun ja, was sagt ihr dazu? Schreibt's gerne in die Kommentare. Lasst uns da gerne weiter diskutieren. War das jetzt klug von Olaf Scholz, den Schlussstrich zu ziehen? Hat sich Christian Lindner verkalkuliert? Schafft es die FDP zurück? Lauter Fragen, die es zu besprechen gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, gern Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Gestern Morgen gab es noch eine Akuteinschätzung zum Sieg von Donald Trump. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, checkt das gerne aus. Ich bin raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Was für Zeiten. Verrückt.